Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Historiker Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz und uns von dort auch zugeschaltet. Herr Rödder, einen schönen guten Tag.
Herr Frenzel, ich grüße Sie aus Mainz.
Wir blicken gemeinsam auf die Themen dieses Donnerstags. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht steht da ganz vorne. Innenminister Seehofer bezeichnet den Rechtsextremismus als größte Bedrohung in unserem Land. Das ist ein Zitat, das es schon vor der Pressekonferenz gab, die jetzt gerade stattfand. Einverstanden, Herr Rödder?
Ja, wir haben ja in den letzten Jahren lernen müssen, dass der Rechtsextremismus lange Zeit eher tendenziell unterschätzt worden ist. Und wir haben die Bedeutung des Rechtsextremismus, glaube ich, jetzt in der Breite erkannt. Das ist oftmals sehr kritisiert worden, das sei zu spät passiert. Man kann aber auch feststellen, dass solche Aufmerksamkeitszyklen so stattfinden. Natürlich haben erst die Straftaten stattfinden müssen, bevor die Dramatik des Rechtsextremismus wirklich erkannt worden ist. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die Dramatik des Rechtsextremismus jetzt auf der Agenda der Politik und der gesamten Gesellschaft angekommen ist.
Und diese Dramatik, die zeigt sich in Zahlen. Wir kriegen gleich die Details zum Verfassungsschutzbericht, zum aktuellen. Eines der Themen dieses Tages. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Heute ist der Tag, an dem wir auf den aktuellen Stand gebracht werden, wie groß die Gefahren für unsere Demokratie aktuell sind, wer in welchem Maße die Verfassung angreift. Wir erfahren das im aktuellen Verfassungsschutzbericht, der vor einer Stunde vorgestellt wurde. Da begann die Pressekonferenz. Über den sprechen wir mit dem Historiker Andreas Rödder und mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Sie haben die Pressekonferenz für uns ja verfolgt bis hierhin, in der der Präsident für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, unter anderem dieses Bild aufmachte.
Wir müssen den regelrechten Wettbewerb durchbrechen, den es in der rechtsextremistischen Szene gibt, um den Anschlag mit der höchsten Opferzahl. Sie erinnern sich auch an die Kette Breivik, Tarrant und jetzt unser Täter in Hanau. Hier geht es darum, einen Highscore an Toten zu brechen.
Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang vor wenigen Minuten in der Pressekonferenz. Gudula Geuter, die Tendenz ist also klar, es gibt einen Zuwachs, vor allem beim Rechtsextremismus.
So ist es. Und Sie hatten das Zitat, das Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, nochmal wiederholt hat, heute ja auch schon genannt. Der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Tatsächlich ist die Zahl der vom Verfassungsschutz aufgeführten Rechtsextremisten deutlich gestiegen, nämlich um 8.000 auf 32.000. Dazu muss man sagen, 7.000 davon ist die geschätzte Zahl der Mitglieder des inzwischen offiziell aufgelösten AfD-Flügels. Das kann man als statistische Verzerrung sehen. Man kann aber auch sagen, das ist eben eine Gruppierung, die radikaler geworden ist über die Zeit, sodass tatsächlich, wenn man dem folgt, die Zahl der Rechtsextremisten entsprechend wirklich gestiegen wäre in dem Zeitraum, wobei umstritten war, ob das mit reinkommen soll in die Statistik oder nicht, weil ja erst 2020 der Flügel gesichert verfassungswidrig genannt wurde. Horst Seehofer hat in einer langen Passage, vielleicht können wir da auch kurz reinhören, verwiesen auf sein Engagement und auf das Engagement der Bundesregierung.
Es betrifft immer die drei Bereiche Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, denn der Rassismus und Antisemitismus speist sich zu einem ganz erheblichen Teil aus dem Rechtsextremismus. Und deshalb ist es bei Gott nicht übertrieben, wenn man sagt, das ist die größte sicherheitspolitische Herausforderung in unserem Lande.
Okay, Horst Seehofer in der Presse.
Und hat dann sehr lange eben nochmal aufgezählt, was die Bundesregierung alles getan hat. Wichtig noch zum Bereich Rechtsextremismus, wenn ich das noch eben hinzufügen darf, die Zahl der Gewaltbereiten ist gestiegen um 300 auf 13.000. Aber damit ist, und das hat eben auch wieder mit dem Flügel und den hinzugekommenen 7.000 zu tun, der Anteil der Gewaltbereiten gesunken, der nämlich vorher über 50% betragen hatte. Und wichtig ist noch ein letzter Punkt. Es gab im vergangenen Jahr, und das ist doch beachtlich, 7 Tötungsdelikte, 2 davon vollendet.
Andreas Rödder, die Frage an Sie. Man könnte jetzt, Gudula Geuter hat das ja angedeutet, vor allem statistische Effekte vermuten oder aber auch, dass man jetzt genauer hinschaut. Oder würden Sie sagen, nein, wir erleben auch wirklich eine andere Qualität, eine andere Dimension, die jetzt eben sichtbar wird?
Vor allen Dingen hat sich unsere Aufmerksamkeit für das Problem verändert. Man hat lange Zeit gedacht, dass rechtsextremistische Gewalttaten irgendwie Einzeltaten sein würden, Einzelfälle. Wir erkennen jetzt sehr viel mehr den systemischen Zusammenhang. Man kann beklagen, dass es dafür erst die Morde an Walter Lübcke oder die Gewalttaten und Morde des NSU gebraucht hat. Aber so finden solche politischen Aufmerksamkeitszyklen grundsätzlich immer statt. Und insofern würde ich sagen, dass Entscheidende ist auch gar nicht die Zahl, ob es jetzt 30, 40 oder 500 Gewaltbereite mehr sind, sondern die Erkenntnis des systemischen Zusammenhangs. Es gibt hier ein Milieu, das ein Potenzial ausbildet, und es reichen ja, Sie haben die zwei Fälle mit Todesfolge genannt, es reichen ja zwei Personen, die sich aus einem solchen Milieu heraus dann zur Tat entscheidend radikalisieren und die dann in diesen Wettbewerb, von dem Thomas Haldenwang sprach, um das Attentat mit der größten Opferzahl gehen. Das reicht ja. Und insofern ist der Befund, dass es hier ein systemisches Problem und ein ganzes Milieu gibt, das Gewaltkriminalität und seine Potenziale ausprägt. Dieser Befund, diese Erkenntnis ist wichtiger als die Frage, ob das jetzt um 8 oder um 8,2% mehr geworden sind.
Mhm. Jetzt höre ich den Innenminister so, den Horst Seehofer, wie er heute spricht. Und dann, das würde ich jetzt gerne schon mal aufrufen, bevor wir auch noch auf andere Formen des Extremismus schauen, wissen wir aber auch, Horst Seehofer ist derjenige, der gerade bei dieser Frage systematisch zu untersuchen, wo haben wir denn Probleme, dann zum Beispiel eher das Stoppzeichen gibt, wenn es um die Untersuchung der Polizei geht. Das war ja Anfang der Woche ein Thema, dass er eben diese Untersuchung nicht haben möchte. Da frage ich mich dann schon, jetzt frage ich erstmal das CDU-Mitglied Andreas Rödder, ob man da nicht vielleicht manche Zusammenhänge stärker auch in einem Innenministerium betrachten müsste.
Es geht jetzt um die Frage des Racial Profiling und genau. der Untersuchung, die Seehofer abgelehnt hat. Ich würde da zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite ist es wichtig, und das gilt nicht nur für die Polizei, sondern für die gesamte Gesellschaft, ob es niedrigschwellige, latente, rassistische Strukturen gibt, die wir alle noch gar nicht so richtig realisiert haben. Ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir in diesen Fragen sehr viel sensibler hinschauen, als wir das bisher getan haben. Etwas anderes aber ist es, eine Untersuchung so zu kommunizieren und anzusetzen, und so ist es in der Öffentlichkeit ja auch gewesen, dass sie im Grunde von vornherein mit einem Anfangsverdacht gegen die Polizei verbunden ist und die Polizei jetzt eigentlich unter den Rechtfertigungsdruck gesetzt wird, zu widerlegen, dass sie rassistisch ist. Ich glaube, das wäre eine Art und Weise, in der die Polizei und die Institutionen nicht richtig zu adressieren wären. Also wir müssen zwischen Vorverurteilung und gesamtgesellschaftlicher Aufmerksamkeit unterscheiden. Letzteres ist wichtig, ersteres wäre falsch.
Gut, Lagoyter, Horst Seehofer hat sich ja auch zu dieser Frage, wenn ich das richtig vom Rande vernommen habe, geäußert, zumindest zu einem, was er vorhat, auch in dieser Frage.
So ist es. Ich würde da auch unterscheiden. Es gibt eine Untersuchung, die tatsächlich schon länger geplant ist. Das kommt aus dem vergangenen Jahr, der Auftrag, wo Rechtsextremismus und rassistische Einstellungen im öffentlichen Dienst insgesamt untersucht werden soll. Und da sagte Horst Seehofer heute, es sei schon lange geplant gewesen, dass die Sicherheitsbehörden zuerst untersucht werden sollen und dass diese Studie im September vorgestellt werden soll. Das war eine der beiden Begründung, warum Horst Seehofer vorher diese andere Studie zum Racial Profiling, was ja etwas anderes ist als einfach nur Rassismus, da geht es ja um die Berücksichtigung von äußeren Merkmalen, zum Beispiel bei Kontrollen. Und das war eben eine Begründung, dass er eben gesagt hatte, wir haben ja eh eine Studie, da brauchen wir jetzt erstmal noch keine andere. Und Seehofer selbst hatte vorher aber zur Begründung eben auch gesagt, dass, also deutlich gemacht, dass er sich einfach vor die Polizei stellen will, hat eben auch auf diesen Zusammenhang mit der Rassismusdiskussion verwiesen. Das finde ich, muss ich sagen, ein schwieriges Argument, weil es bei dem Racial Profiling ja auch darum geht, dass man einmal aufzeigt, was eigentlich erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und dass man da auch in manchen Bereichen, zum Beispiel bei Grenzkontrollen, Grenzen ziehen muss, die gar nicht so klar auf der Hand liegen. Deswegen finde ich das eigentlich etwas, was dem widerspricht, was Horst Seehofer heute zu Anfang der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes gesagt hat, nämlich, dass die Politik Fakten braucht, um auf der Grundlage Entscheidungen treffen zu können.
Mhm. Damit uns keiner vorwerfen kann, wir seien hier auf irgendeinem Auge blind, Gudler Geuter. Es gibt nicht nur rechtsextremistische Straftaten und Tendenzen, sondern auch in anderen Richtungen.
Ja, und das betrifft vor allem den Linksextremismus. Und das ist auch deshalb wichtig, weil das einfach zeigt, dass wir insgesamt eine Polarisierung und eben eine größere Verrohung in der gesamten Gesellschaft haben. Die Zahl der Linksextremisten ist laut Verfassungsschutz gestiegen um 1.500 auf 33.500. Auch die Zahl der Gewaltbereiten ist um 200 gestiegen auf 9.200. Aber viel, viel deutlicher ist die Zahl der Taten gestiegen, nämlich um 40%, das sind vor allem Sachbeschädigungen, Brandstiftungen, in beiden Fällen um über 50% angestiegen. Die Zahl der Gewalttaten ist gesunken, aber nach Einschätzung von Horst Seehofer und Thomas Haldenwang sinkt die Hemmschwelle, wenn es um Gewalt gegen Personen geht. Und niedergeschlagen hat sich das auch in dem Bereich in zwei versuchten Tötungsdelikten.
Andreas Röder, die Frage nochmal an Sie jetzt mit diesem Gesamtbild auch rechts und links. Sie haben sich viel mit Weimar beschäftigt. Das ist ja immer die Vergleichspauschale, die da aufgemacht wird. Und die ist bei mir heute frisch genährt worden, als ich gehört habe, was der Thüringer Innenminister Georg Mayer von der SPD sagt, der eben konstatiert, dass die Demokratie noch nie so sehr unter Druck war und in Frage gestellt war wie heute. Würden Sie das teilen? Oder ist das vielleicht auch ja, ein bisschen eine thüringische oder möglicherweise eine ostdeutsche Perspektive?
Na, die Demokratie ist schon angefochten und sie ist es ja nicht nur in Deutschland, sondern sie ist es ja europaweit und weit über die Grenzen Europas hinaus. Insofern ist Demokratie generell unter Druck, wobei ich hier zwei Dinge unterscheiden würde. Auf der einen Seite haben wir es mit antidemokratischen Parteien zu tun, wir haben es mit Rechtspopulismus zu tun, in anderer Form im Moment weniger intensiv mit Linkspopulismus. Und dann haben wir aber gewaltbereiten oder gewalttätigen Linksextremismus und Rechtsextremismus. Da sind die Grenzen zwar fließend dazwischen, ich würde es aber trotzdem unterscheiden, denn Rechtsextremismus ist ganz eindeutig mit den Mitteln des Rechtsstaats, mit den Mitteln der Polizei hart zu bekämpfen, während Rechtspopulismus nicht zwingend gewalttätig, nicht zwingend verfassungsfeindlich ist. Und da ist es mehr die Aufgabe der demokratischen Mitte, darauf zu achten, dass die demokratische Mitte nicht zu schwach wird und sich die Ränder polarisieren. Das Problem von Weimar ist zwar auch die Gewalttätigkeit auf beiden Seiten gewesen, aber vor allen Dingen die populistische Infragestellung der Demokratie von beiden Seiten. Und das wiederum ist die Aufgabe der demokratischen Mitte. Und wenn ich mir das anschaue, ich habe lange beklagt, dass die demokratische Mitte nicht hinreichend sprechfähig auftritt in diesen Dingen. Ich habe im Moment aber Hoffnung, wenn man sieht nach der Corona-Krise, wie viel Vertrauen in der Bevölkerung für die etablierten Parteien noch da ist, dann würde ich sagen, wenn wir das erkennen, sehen wir, welche Potenziale die Demokratie in Deutschland nach wie vor hat. Das finde ich, stimmt mich persönlich optimistisch. Die Aufgabe für die demokratischen Parteien der Mitte ist es, dieses Vertrauenspotenzial zu nutzen.
Andreas Röder, vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank auch an Gudula Geuter für die Fakten und Einschätzung zum aktuellen Verfassungsschutzbericht. Wir überlegen gleich mal, welche Denkmäler gestürmt werden müssten oder welche Straßen umbenannt oder auch nicht und was uns diese aktuellen Debatten bringen. Eine Nachricht hat uns aus Slowenien erreicht, nämlich aus dem Geburtsort der amerikanischen First Lady, Melania Trump. Da haben Unbekannte eine aus Holz von ihr gefertigte Statue, also von Melania Trump, in Brand gesteckt. Die Polizei hat bisher noch keine Spuren, aber ermittelt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt ernsthaft im Kontext der aktuellen Debatten betrachten muss, die wir hier haben, um die Frage, welche Statuen und Denkmäler gehören möglicherweise beseitigt, welche Straße gehört umbenannt, weil sie Menschen ehrt, die beispielsweise im Kolonialismus eine unrühmliche Rolle gespielt hat. Andreas Röder als Historiker, sind diese Debatten für Sie Ausdruck eines guten neuen Geschichtsbewusstseins?
Diese Debatten sind für mich vor allen Dingen Ausdruck dessen, dass Geschichtsbewusstsein sehr viel mehr über uns selbst aussagt, als über die Inhalte, über die wir da eigentlich reden. Geschichtsdebatten sind Selbstverständigungsdebatten und die Hindenburgstraße, um die es jetzt geht, die heißt so seit im Zweifelsfall 90 Jahren. Aber unsere Einschätzung der Dinge ändert sich. Insofern sagt das mehr über uns aus, als über die historischen Gegenstände und zeigt aber, dass Geschichtsdebatten, wie gesagt, Selbstverständigungsdebatten sind.
Dann frage ich mal Sie, wo Sie sich möglicherweise neu auf die Welt blicken. Gibt es denn Straßen, die Sie heute umbenennen würden?
Ja, das ist ja eine ganz heikle und schwierige Sache. Und es gibt zwei Extreme, zwischen denen das, die ganze Debatte stattfindet. Das eine ist so eine Vorstellung wie die, dass etwas so ist und immer schon so war und da darf man nichts dran ändern. Und die Hindenburgstraße heißt Hindenburgstraße und das muss dann auch immer so bleiben. Das ist das eine Extrem. Das macht die Welt um uns herum zu einem Museum, an dem man nichts ändern darf. Und selbst im Museum wird ja noch mehr geändert, weil die Exponate umgehängt werden, als das so wäre. Also unser Stadtraum als unveränderliches Museum ist das eine Problem. Das andere Problem aber ist der Bildersturm. Das würde dann nicht nur heißen Hindenburg, sondern jeden, der irgendwie rassistisch oder frauenfeindlich war. Ich bitte Sie, also dann bleibt kein Mann aus der Weltgeschichte im Grunde mehr übrig, der nicht mal etwas gemacht hat, was man heute nicht mehr korrekt finden würde.
Mhm. Aber da würden jetzt Aktivistinnen und Aktivisten an der Stelle sagen, genau, und deswegen braucht man das, damit eben Leute, die sowas in ihrer Laufbahn haben, in ihrem Leben, nicht geehrt werden, was ja eine Straßenbenennung und erst recht eine Statue ist.
Wissen Sie, wo wir dann landen würden? Dann würden wir beim Bildersturm der Calvinisten landen, beziehungsweise bei der Auslöschung des Gedächtnisses durch die Jakobiner in den 1790er Jahren in Frankreich, in Paris. Mhm. Und wo haben die Jakobiner geendet? Selbst Robespierre war schließlich sozusagen der Letzte, der das Licht ausmachte, als er selbst auf dem Schafott oder unter der Guillotine lag. Das heißt, der Bildersturm, die Auslöschung der Erinnerung, auch die Auslöschung von Widersprüchlichkeit, von Komplexität unserer Geschichte, das ist die Vorstellung, dass man irgendwie eine ganz neue, reine Welt schaffen würde. Und das ist im Kern totalitär. So, und deswegen haben wir zwei Extreme. Und wir müssen ein vernünftiges Maß und eine vernünftige Mitte dazwischen finden. Und dann gibt es dort Abwägungsfragen. Ein Beispiel, wer für mich tatsächlich auf der Kippe steht, ist Paul von Hindenburg. Mhm. Man hat diese ganzen Hindenburgstraßen überall. Wir sehen Hindenburg heute sehr viel kritischer, als wir ihn noch vor 40, 50 Jahren gesehen haben. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, Hindenburg, der nicht nur Hitler als seniler Greis zum Reichskanzler ernannt hat, sondern der das auch gewollt hat. Ein Hindenburg, der als Oberbefehlshaber der dritten obersten Heeresleitung wirklich historische Schuld, würde ich sagen, auf sich geladen hat. Dass man sagt, den wollen wir eigentlich in unserem Stadtbild nicht mehr als Namensgeber haben. Da kann ich verstehen, wenn man eine solche Straße umbenennen möchte. Man kann aber auch sagen, die heißt nun seit 90 Jahren so. Das ist unsere Hindenburgstraße und man kann auch sagen, man macht etwas Erklärendes dazu und sagt, wir sehen das heute anders. Denn wie gesagt, der Bildersturm ist auch ein Problem. Aber Hindenburg ist für mich jemand, der auf der Kippe steht.
Okay. Aber ich dachte schon, Sie mogeln sich raus aus meiner Frage, aber jetzt, okay, Paul Hindenburg wäre jemand, wo Sie sagen, das muss heute wirklich nicht mehr sein, da darf man ernsthaft drüber nachdenken.
Ja, man darf ernsthaft drüber nachdenken und man kann, was Hindenburg angeht, unterschiedlicher Meinung sein. Um mal ein Extrembeispiel zu nennen, man hat natürlich nach 1945 auch die Adolf-Hitler-Straßen umbenannt. Und ich würde sagen, also etwas, wo wir heute auch herausfinden, jemand ist wirklich ein massiver Gewalttäter gewesen und man hat das nicht so gesehen, weil es einen auch nicht interessiert hat. Da finde ich es in Ordnung, wenn man sagt, solche Fälle, die ändern wir. Mhm. Solche Straßennamen ändern wir. Aber ein anderes Beispiel nennen. Wir haben hier in Mainz so ein Quartier mit Namen von Jagdfliegern. Was machen Sie denn mit Richthofen? Was machen Sie denn mit Mölders? Das waren Jagdflieger im Ersten Weltkrieg und die waren Helden in ihrer Zeit. Wir würden heute sagen, für uns sind das natürlich keine Helden mehr. Aber sagen wir deshalb, wir müssen die Straßen jetzt umbenennen oder können wir sozusagen das historische Erbe annehmen und sagen, das ist heute nicht mehr das unsere, weil nicht jeder Straßenname, den ich irgendwo habe, für mich ein großes Vorbild sein muss. Und gucken Sie auf Immanuel Kant. Natürlich hat er Dinge gesagt, die man heute so nicht sagen würde. Aber wir würden uns von unserem gesamten historischen Erbe abschneiden, wenn wir jemanden wie Immanuel Kant jetzt aus dem öffentlichen Gedächtnis tilgen würden.
Andreas Röder ist mein Gast in dieser Radiostunde, Historiker an der Uni Mainz, Autor verschiedener Bücher zur jüngeren deutschen Geschichte, zuletzt auch Autor eines Plädoyers, Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland. Sie sind Mitglied der CDU und Sie haben mal in einem Interview auf die Frage, was konservativ sei, Lord Salisbury zitiert. Es geht darum, den Wandel zu verzögern, bis er harmlos geworden ist. Und Herr Röder, ich musste an dieses Zitat denken, als ich Ihnen gerade zugehört habe, weil das so wunderbar ausgewogen war, was Sie da erzählt haben. Aber ich frage mich, reicht das? Angesichts der Debatten, die wir gerade erleben, bleiben wir mal bei den Denkmälern. Brauchen wir nicht da genau diese Momente, die wehtun, also damit sich etwas verändert, dass, mal konkret gesagt, dass die Statue, die den Sklavenhändler ehrt, dann wirklich im Hafenbecken von Bristol landet und nicht nur eine kleine Plakette rangeklebt wird.
Ja, also es kann, kommt schon immer vor, dass die Momente, die wehtun, auch notwendig sind. Aber es gibt auch die Momente, die wehtun, die nicht notwendig sind. Und die Momente, in denen die Guillotine denjenigen, die den französischen Revolutionären und Jakobinern nicht gepasst haben, die denen wehgetan haben, die hätten wir uns historisch auch ersparen können.
Ich weiß nicht, wenn ich da mal einhaken darf. Ich glaube, die französische Revolution hätte durchaus weniger Wirkung gehabt, wenn es wahrscheinlich diese radikalen Momente nicht gegeben hätte.
Herr Frenzel, wenn ich jetzt Journalist wäre, würde ich Sie nachfragen, ob Sie die Tötung von unschuldigen Zivilisten in Paris 1793-94 damit rechtfertigen wollen.
Ja. Aus der sicheren historischen Distanz ist das natürlich einfacher. Hm.
So, und also das würde ich immer sagen, für mich, ich gehöre zu denen und ich bin tatsächlich konservativ in dem Sinne, als ich mit Leib und mit jeder Faser weiß, dass der Wandel stattfindet. Und mit all denselben Fasern ist es mein Bestreben, den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen mitkommen können, damit, dass man die Menschen nicht überfordert, dass man die Menschen nicht aus der Kurve wirft. Denn die größten historischen Eruptionen, auch im 20. Jahrhundert, sind dann passiert, wenn der Wandel so eruptiv stattgefunden hat, dass die Menschen nicht mehr mitgekommen sind. Und dass sie aus der Kurve getragen worden sind. Und das gilt für die französische Revolution auch. Ich will Ihnen zugestehen, ja, man braucht schon auch die erschütternden Momente und der Konservative weiß, dass er selbst die nicht leisten kann. Der Konservative weiß aber, dass sein Beitrag derjenige ist, den Wandel verträglich zu gestalten. Und insofern gestehe ich Ihnen das zu, diese eruptiven Momente, ein Konservativer hätte so eine Statue nicht ins Hafenbecken geschmissen und ein reflektierter Konservativer wird wissen, dass das hin und wieder nötig ist. Aber der reflektierte Konservative weiß auch, dass man es nicht mit allem so machen kann. Ich würde als Konservativer sagen, wir müssen immer wieder sensibel und achtsam sein, immer wieder auch die eigenen Vormeinungen, die eigenen Vorurteile in Frage stellen. Aber wir müssen uns der Anmaßung enthalten, dass die ganze Welt und dass die ganze Weltgeschichte und dass die ganze Welt um uns herum nur unserem eigenen, einzigen, hehren moralischen Maßstab genügen muss. Das ist eine Anmaßung, von der ich immer sagen muss, da weiß ich als Konservativer, dass ich diese Form von Extremismus nicht mittragen kann.
Herr Röder, haben Sie in diesem Semester eigentlich leibhaftig Studentinnen und Studenten zu Gesicht bekommen oder war das alles nur digital?
Bis zur letzten Woche war alles nur digital. Wir sind ja komplett und nicht nur wir hier in Mainz in ein digitales Semester eingetreten. Ich habe freilich dann einen Antrag gestellt, die letzten beiden Sitzungen meines Hauptseminars in Präsenz zu machen. Ich wollte meine Studenten schlicht und einfach im Raum sehen. Ich wollte mit ihnen persönlich kommunizieren. Und das war auch gut so. Und da hatten wir letzten Donnerstag die ersten dieser beiden letzten Sitzungen. Und gleich nach der Sitzung heute Nachmittag habe ich die Abschlusssitzung mit meinem Hauptseminar in Präsenz und freue mich auch, meine Studenten wieder zu sehen und mit ihnen all diese irren Erfahrungen zu teilen, die wir in diesem Semester gemacht haben.
Sie haben uns vorab schon gesagt, ich weiß nicht, ob irre Erfahrung oder interessantes Phänomen, dass Sie gemerkt haben jetzt bei den Prüfungen, bei den Klausuren, dass Sie insgesamt bessere Leistungen haben. Haben Sie eine Erklärung?
Tja, also ich habe wirklich eine irre Erfahrung vorgestern und gestern gemacht. Wir haben mündliche Prüfungen gemacht, die haben wir auch in Präsenz gemacht, nach sozusagen dem Kronjuwel unseres Masterstudiengangs in Geschichte. Das ist die Längsschnittvorlesung und da habe ich mit der Kollegin aus der alten Geschichte und dem Kollegen aus dem Mittelalter eine Vorlesung gemacht über den Nahen Osten als Konfliktregion von der Antike bis zur Gegenwart. Und die haben wir jetzt abgeprüft und ich habe es nicht geglaubt. Ich habe in diesem Modul noch nie so gute Prüfungen erlebt. Die Studentinnen und Studenten waren so argumentationsfähig, die waren nicht nur gut informiert, sondern die waren richtig gut argumentationsfähig. Ich habe doch gedacht, ich werde hier zum Ramschonkel für gute Noten, aber die Prüfungen waren wirklich alle so gut und ich habe das von anderen auch gehört. Und wissen Sie, da ist das erste Mal, ich höre immer wieder, dass sie sagen, ja, die Studenten kennen alle Bismarcks Bündnissystem nicht mehr. Jo, mag sein. Aber ich erlebe hier Studenten, die wahnsinnig interessiert sind und sich kompetent machen und über die Geschichte des Nahen Ostens richtig informiert diskutieren und das auch auf die politische Diskussion der Gegenwart anwenden. Das ist eine tolle Erfahrung gegen Kulturpessimismus und zu sehen, was Studentinnen und Studenten heute alles leisten können. Das ist das Erste. Tolle Prüfungen.
Ja, kurze Frage. Glauben Sie, dass das ein Corona-Effekt war? Also, dass die einfach jetzt nicht so viel in der Kneipe waren und andere Ablenkungen hatten, sondern eigentlich mal richtig schön gelesen haben?
Nein, das glaube ich nicht. Also das Erste, was Sie mir sagen, ist, was Ihnen wahnsinnig geholfen hat, und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, die ich mitnehme. Sie sagten, wissen Sie, was toll war an Ihrer Vorlesung? Ich habe die ja als Videovorlesung produziert, so ein integriertes Programm Video mit PowerPoint-Präsentation. Und die Studenten sagten, wir haben die mehrfach hören können. Wir haben die anhalten und zurückspulen können, wenn wir das nicht verstanden hatten. Wir haben ihre Vorlesung, der viel besser folgen können. Ja, ist doch, eigentlich ist es fast banal, aber ich habe mir gesagt, mindestens wenn wir wieder Präsenzvorlesung machen, nehme ich das Ding als Audio auf, ist ja gar kein Aufwand, und stelle es hoch, damit man die Möglichkeit hat. Das ist das eine. Das andere allerdings muss man auch sehen, muss man sehr klar sehen, wir hatten deutlich niedrigere Anmeldezahlen zu den Prüfungen als sonst. Ich vermute, das kann man nicht ganz genau nachhalten, ich vermute, dass dieses Semester, dass die Leistungen auch deshalb so gut waren, weil viele im Vorfeld schon rausgefallen sind. Dass also, vermute ich, dieses digitale Semester die Studentenschaft total auseinandergerissen hat. Während die Guten richtig die neuen Möglichkeiten haben nutzen können, hat es andere aus der Kurve getragen.
Also das wäre dann eine sehr problematische Analyse, also die ja dringend fordern würde, dass man was tut.
Wir müssen unbedingt die Erfahrungen, wie wir machen so intensive Erfahrungen dieses Semester, wir müssen die positiven und die negativen Erfahrungen, müssen wir unbedingt systematisch sammeln und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und weil Sie gerade sagten, mit der Kneipe oder so, die hätten konzentrierter gelernt, ich würde es andersrum sagen. Dieses Semester, dieses digitale Semester, hat uns gezeigt, was man alles machen kann. Ich persönlich habe eine irre steile digitale Lernkurve hingelegt in diesem Semester. Hat uns gezeigt, also was man machen kann, und hat uns genauso deutlich gezeigt, worauf man auf gar keinen Fall verzichten will. Und wenn Sie sagten mit der Kneipe, das ist doch wichtig, dass die Studenten zusammen in die Kneipe gehen, denn man lernt ja miteinander und voneinander. Und das finde ich, das geht in der Diskussion allzu sehr unter, wenn so digitale Didaktik-Nerds uns erzählen, was man alles digital machen kann. Der wichtigste Raum der Universität ist die Cafeteria. Und oft, ja, ist so. Und wissen Sie, dass die Studenten dort miteinander sprechen, ist doch oft viel wichtiger als das, was wir Grauköpfe da im Hörsaal abliefern. Das ist die echte Gemeinschaft der Lehrenden und der Lernenden. Und wie wichtig die ist, ist uns erst in dem Moment so richtig klar geworden, als wir es nicht hatten. Und insofern finde ich, dass wir aus dem Semester die Erkenntnis mitnehmen, was können wir noch besser machen, wie können wir digitale Möglichkeiten einsetzen, um unsere Lehre zu verbessern. Im selben Moment aber uns klar gemacht haben, Mensch, die gute alte Lehre von Angesicht zu Angesicht, die werden wir und die wollen wir nicht ersetzen. Das Gespräch zwischen Menschen ist der Kern von Bildung. Das finde ich wiederum eine ganz wichtige, aber auch eine tolle Erkenntnis aus diesem Semester.
Andreas Ritter, das haben wir jetzt aufgezeichnet, auch für Ihre Studierenden, dass die Cafeteria und im Zweifel auch die Kneipe der wichtigste Ort ist. Vielen Dank. Vielen Dank.
Bin ich vollkommen von überzeugt. Ja, gerne.
Facebook hat an sich etwas Gutes gemacht, nämlich schon vor 2 Jahren den Auftrag gegeben, an externe Gutachter zu prüfen, wie gut das Netzwerk Hassrede und Falschinformationen in den Griff kriegt. Ja, und hat jetzt das Zeugnis bekommen. Die Gutachterinnen, vornehmlich 2 Anwältinnen sind das, haben in dem Bericht erhebliche Bedenken angemeldet. Die Autoren bemängeln, trotz jahrelanger Kritik sei dort immer noch gefährliche und spalterische Rhetorik möglich. Facebook habe nicht genug getan, um Nutzer vor Diskriminierung, Unwahrheiten und Anstachelung zur Gewalt zu schützen. Der Historiker Andreas Röder ist weiter mein Gast. Herr Röder, das ist ja ein Vorwurf, ein Thema, das fast täglich grüßt wie das Murmeltier. Und ich frage mich, warum? Weil Facebook nach wie vor einfach zu wenig tut oder weil das letztendlich ein unauflösbarer Konflikt bleibt? Meinungsfreiheit versus Minderheitenschutz.
Ja, es ist ein ganz schwieriger Konflikt, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen große Probleme aufwirft. Es beginnt ja schon bei der Frage, was ist eigentlich Hate Speech, was ist Fake News, was ist eigentlich von der Meinungsfreiheit gedeckt und was nicht. Eine Lüge ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Hate Speech ist Schmähkritik, die Verachtung und Erniedrigung von anderen Individuen zum Ausdruck bringt. Aber so richtig klar ist gar nicht, was Hate Speech ist. Erinnern Sie sich, wie lange man über die Frage diskutiert hat, ob man sagen darf, Soldaten sind Mörder. Und das war im analogen Zeitalter.
Das war ein Verfassungsgerichtsurteil in den 90er Jahren, wo es knapp bejaht wurde. Ist es möglich, das zu sagen?
So. Ja. Eine Riesendebatte. Das heißt, die Frage, was Hate Speech ist. Wir haben alle eine Vorstellung über das, was da so an Shitstorms im Netz zugange ist. Man hat so eine Vorstellung. Aber die konkrete Frage, was ist eigentlich Hate Speech und was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, ist die erste Frage, die problematisch ist. Die zweite Frage ist, wer entscheidet das eigentlich? Entscheidet das ein Privatanbieter wie Facebook? Oder muss das eigentlich, wie bei der Frage Soldaten sind Mörder, muss das ein Gericht entscheiden? Ich würde sagen, die Entscheidung über das, was erlaubt ist und das, was nicht erlaubt ist, muss eigentlich bei einem staatlichen Gericht liegen. Aber zugleich sehen wir, Soldaten sind Mörder, das war die eine Debatte, aber wir haben es mit einem ganz anderen Mengenproblem mittlerweile und mit ganz anderen Geschwindigkeiten zu tun. Insofern ist das zweite Problem, wer das entscheidet. Ich glaube, das könnte man im Grunde nur durch staatliche Regelbeispiele entscheiden, wo Regelbeispiele von Gerichten staatlicherseits vorgegeben sind und dann kann der Privatanbieter sozusagen den Analogieschluss daraus ziehen. Mhm. Das dritte aber ist dann auch nochmal die Frage der Umsetzung. Denn wer macht das denn eigentlich? Die Server stehen im Zweifelsfall irgendwo in Indonesien oder sonst etwas. Das heißt, für die Umsetzung sind wir wiederum auf die privaten Anbieter angewiesen. Also wir haben eine Frage der, das Problem der Definition von Hate Speech, zweitens der Entscheidungshoheit und drittens der Umsetzung. Ich glaube, dass man das lösen kann, aber es zeigt zugleich, Sie fragten, woran liegt es? Das Problem ist halt verdammt komplex.
Mhm. Das heißt also, den Finger auf Facebook zu richten an der Stelle reicht da nicht.
Ist zu wenig, das ist definitiv zu wenig. Wir haben es mit einem systemischeren Problem zu tun und ich würde sagen, wir brauchen staatliche Regelbeispiele, Vorgaben, was ist Hate Speech und dann die Erwartung, dass die Anbieter dementsprechend die Vorgaben umsetzen und da ist übrigens der Staat nicht ganz so machtlos, wie es oft gesagt wird.
Das sagt der Historiker Andreas Rödder hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Das war die Stunde mit Ihnen und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit heute und einen schönen Gruß und Dank nach Mainz richten.
Viele Grüße aus Mainz zurück. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen, bei Ihnen zu Gast zu sein.